geht's um.
Ja.
Ansonsten kann ich dir auch zum Tappenklipsen geben.
Johann würde ich bitten, dann gleich für Joe zu beten, die Predigt. Und alle weiteren Moderationen übernimmt dann gleich Johann, weil ich mit der Leckerstunde bin.
Jo. Ja, warte, soll ich auch noch für die Kinderstunde beten?
Kannst du.
Dann bete ich gleich schon.
Okay.
Ich danke dir für die Kinderstunde, Herr. Ich danke dir für jeden, der sich daran beteiligt, Herr. Ich bitte dich einfach für Weisheit, Herr, für Spaß bei der Kinderstunde, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du die Kinder segnest auf dem Weg. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, Herr, und ich. Ich danke dir auch für Joe, Herr. Ich danke dir, dass er bei uns ist, dass er heute hier ist und einfach etwas weitergeben will von dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du ihm einfach Gelassenheit schenkst, Ruhe, Herr, Frieden, dass er auch einfach weiß, dass er jetzt geborgen ist in dir, Herr, dass er aus deiner Kraft reden kann, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Danke, Johann. Mal die Bibel holen. Irgendwas hier was verrutscht. Weiß ich auch nicht. Guck mal. Irgendwie sind meine Notizen ein bisschen verrutscht. Timo, jetzt darf ich auch mal gucken, wie das vorne hier, das Wasser schmeckt hier vorne. Ja, ich möchte heute Morgen etwas vorlesen. Eine Geschichte, die mich schon seit längerer Zeit bewegt. Wer eine Bibel dabei hat, der darf sie aufschlagen. 1. Samuel. Erste Samuel, Kapitel 1. Es war ein Mann von Ramathaim. Und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elios und so weiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile, aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ja, wir machen das mal wie in der Schule, Viktor. Wir stellen mal ein paar Hauptrollen vor. Ne? Wer hat ein paar Hauptfiguren hier in dieser Geschichte? 3 Personen. Wer möchte anfangen? Hannah, meine Frau. Was würde die Hannah ausmachen?
Die will Kinder.
Die hat einen ganz großen Wunsch, ne? Die möchte Kinder haben. Und irgendwie klappt das nicht so ganz. Ihr Mann Elkana, auch eine Hauptrolle, der hat die Hannah besonders lieb, aber irgendwie kriegt sie keine Kinder. Und komischerweise hat dieser Elkana noch eine zweite Frau, Die heißt Penina. Wir wissen nicht genau, warum dieser Mann zwei Frauen hat. Eigentlich ist es gar nicht so vorgesehen, dass ein Mann zwei Frauen hat, aber irgendwie, vielleicht, weil er mit der ersten Frau keine Kinder bekommen hat, hat er gesagt, ich muss noch mal irgendwie Nachschub, ich muss von der Rente sorgen, ich muss noch mal was machen. Und keine Ahnung, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er hat zwei Frauen. Die eine gibt ihm Kinder und die andere, die hat er lieb. Und wir merken so, da ist so ein Ungleichgewicht in dieser Familie. Dieser Mann mit zwei Frauen, ich meine, es ist schon schwierig, alleine eine Frau glücklich zu machen. Dann stelle ich mir das nicht mal vor, man hat zwei Frauen zu Hause. Albtraum. Und jetzt gibt es noch richtig Krieg. Jetzt gibt es noch richtig Krieg. Und jetzt war das so, dass in dieser Kultur, in dieser jüdischen Kultur, die gewohnt waren, im Jahr mehrmals wegzugehen, und dann gab es verschiedene Feste, und wahrscheinlich war das hier dieses Laubhüttenfest, und die kamen dann, die haben dann Sack und Pack alles zusammen und sind dann quasi die Kilometer dann nach Silo gegangen, um dann dort Gott anzubeten. Und dann hat man da wahrscheinlich eine Woche lang zusammengesessen im Zelt und hat dann da gegessen und getrunken und Opfer gebracht und hat dann einen Teil war dann für den Priester, der andere Teil, der wurde in Rauch aufgelöst und der andere Teil, den durfte man auch dann nehmen. Und dann durfte man davon essen. Und ja, zwischen diesen zwei Frauen gab es dann immer so viel Theater, dass diese Hanna, die in ihrem Wunsch, dieser innerste Wunsch, den sie hatte, ein Kind zu kriegen, das kam immer wieder neu hoch, weil ihre ja, wir haben es heute Morgen auch schon in der Einleitung gehört, wie gehen wir mit Menschen um, die uns hassen oder die uns nicht lieben, die uns was Böses wollen, wie gehen wir mit denen um? Und diese Penina, die hat ja nichts anderes zu tun, als diese Hanna zu reizen und zu demütigen und sagen, na Hanna, bist du auch schon älter, ne? Mensch, du hast ja immer noch kein Kind. Was ist los? Was machst du eigentlich, wenn du älter bist? Wenn du mal in Rente gehst, was machst du? Bist ja ganz alleine. Und jedes Mal sticheln und sticheln. Und diese Hanna, die wird so fertig gemacht, die weiß weder aus noch ein. Und sie hat diesen Wunsch einfach in ihrem Herzen. Ich will unbedingt dieses Kind haben. Und sie merkt, es geht nicht. Und dann ist sie so fertig, dass sie nicht mehr isst und trinkt. Und dieses Opfer, was da ist, alle sind bereit, wir können essen und Elkana ist da und er sagt, Hanna, ich hab dich doch lieb. Ich bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Was ist los mit dir? Und diese Hanna, er kann nichts bewirken, obwohl er sich so einen tollen Mann, ja, der diese Frau so aufhört, aber trotzdem schafft er es nicht, diesen Bereich in ihr auszufüllen, und sie kann nicht. Und man muss sich mal vorstellen, die kommen dann irgendwann wieder nach Hause und das geht Jahr für Jahr. Jahr für Jahr kommen die dann dahin. Und ich stelle mir vor, diese Nachbarschaft von dem Elkana zu Hause, von den zwei Frauen, die sagen, sag mal Elkana, du gehst jedes Jahr, machst du diesen großen, weiten Weg, nimmst dir die Mühe, strapazen Finanzen und gehst dann da zum Gottesdienst eine Woche lang. Für was eigentlich? Ist das nicht, kannst du es nicht nur zu Hause machen? Und jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, sieht deine Familie an den zwei Frauen sehen aus, wie wenn sich gerade so richtig in der Wolle gehabt hätten. Also so richtig erbauen war das wohl nicht. Und dieser Elkana, der hat es trotzdem durchgezogen. Der sagt, nein, ich gehe Jahr für Jahr, gehe ich dahin, um Gott anzubeten. Und ich glaube, dass Elkana hier auch einen ganz wichtigen Schritt geht als Familienvater, der Verantwortung übernimmt für die Familie. Und wir alle kennen das, wie das ist, wenn zu Hause der Baum brennt, sonntagmorgens Gottesdienst oder irgendwie da immer wieder Schwierigkeiten kommen und du sagst, ey, wofür mache ich das eigentlich? Und Elkana sagt, wir gehen Gott anbeten, wir gehen alle zusammen, wir wollen Gottes Nähe suchen, und das ist so wertvoll, ja, das ist so wertvoll für die ganze Familie, wir werden es trotzdem machen, egal was passiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier irgendwie komplett den Faden von, ich weiß gar nicht mehr, was hier alles draufsteht. Auf jeden Fall, gib mir mal kurz eine Sekunde hier. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich mache jetzt einfach mal nach Gutdünken weiter. Die Hanna, die wird schwer gedemütigt. Keine Kinder. Und diese Kinderlosigkeit für eine Frau ist fast schon wie eine Strafe Gottes. Das heißt, die Kinder sind eine Gabe Gottes und Hanna bekommt keine Kinder. Und wir lesen überhaupt nicht, dass sie irgendwo gesündigt hat oder irgendwas falsch gemacht hat. Und sie verspürt einen Mangel. Und sie denkt vielleicht, Gott, warum ich? Warum habe ich irgendwo was falsch gemacht? Habe ich gesündigt? Ist irgendwo was nicht in Ordnung? Und ich frage mich manchmal, wie gehen wir mit solchen Problemen um? Wie gehen wir, wenn wir die Hanna sind? Lydia hat es vorhin schon gesagt, wie reagieren wir da drauf? Und ich glaube einfach, dass jeder von uns irgendwo in irgendwelchen Bereichen irgendwelche Sehnsüchte hat, irgendwelche Erwartungen, irgendwelche Probleme, irgendwelche Mängel vielleicht in seinem Leben, wo er sagt, boah, ich hätte doch gerne. Ob das ein Partner ist, ob das Kinder sind, ob das ein besserer Job ist, ob das irgendwelche Erwartungen an den Ehepartner sind, ob das irgendwelche finanziellen Sachen sind. Alle haben irgendwo irgendwas in ihrem Leben, wo sie sagen, boah, ich hätte doch gerne, dann wird es mir besser gehen. Und die Hanna, die hat es so weit auf die Spitze getrieben, dass sie irgendwann verbittert war. Sie war irgendwann so dieser Groll gegen das eigene Schicksal, wo kein anderer dich irgendwie trösten kann. Klagen wir Gott an, werden verbittert, ziehen uns vielleicht zurück, führen wir vielleicht Krieg mit unserem Ehepartner, machen anderen vielleicht Vorwürfe, konzentrieren uns auf unseren Mangel und werden verbittert. Und selbst Menschen wie Elkana, die versuchen, ihre Frau zu beschenken, die lassen wir einfach links liegen. Und wir sind nicht mehr in dieser Lage, wie diese Hanna, Gott anzubeten. Als die da waren, konnte Hanna nicht teilnehmen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir in einer Situation sind, wo wir diesen Fokus so auf dieses Problem legen, dass wir am Ende nicht mehr Gott anschauen können. Dass wir nicht mehr Gott vor Augen haben und sagen, boah Gott, ich danke dir. Ich will dich loben, ich will dich anbeten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der zu einer Katastrophe führen kann, wenn man den immer weiter und weiter geht. Und ich glaube einfach, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, die kann auch der Ehepartner und der beste Freund nicht ausfüllen. Es gibt einen Bereich in unserem Leben, das ist unser Herz, unser Geist, den nur Gott füllen kann, den nur Gott ausfüllen kann. Gott ist da und nur Gott kann diesen Bereich ausfüllen, wo wir dieses Glück erleben wollen, wo wir ausgefüllt sein wollen im Leben und wo wir einfach eine Lebensqualität in der ganzen Fülle erleben können. Aber es gibt eine gute Botschaft in der Bibel und die gute Botschaft heißt, Gott möchte dich voll ausfüllen. Gott möchte dich voll ausfüllen. Gott mag es nicht, wenn Menschen so verbittert sind wie Hanna, die auf irgendwas streben und die verzweifelt werden. Gott möchte, dass du ausgefüllt bist. Gott möchte dich glücklich sehen. Gott möchte dich so ausfüllen, dass du sagst, boah, ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Und selbst wenn ich jetzt 1 Million im Lotto gewinnen würde, es würde mir nicht besser gehen, weil ich alles habe. Ich habe alles. Gott möchte dein Bestes. Und das ist so eine schöne Botschaft. Gott, dieser gute Gott, der alles bereitet hat, dass es uns gut gehen darf. Und ich glaube einfach, dass der Mensch einfach immer wieder dazu hingeht und versucht, aus dieser Schöpfung, die Gott uns gegeben hat, das zu sehen und das zu erwarten, was eigentlich nur Gott machen kann. Dass wir aus der Schöpfung einen Götzen machen, dass wir aus unserem Ehepartner einen Götzen machen, dass wir aus unserem Beruf, dass wir aus, egal was es ist, dass wir immer dazu hintergehen und sagen, boah, das, wenn ich das noch habe, das ist es. Und immer wenn ich versuche, darin das Glück für mein Leben zu finden, werde ich über kurz oder lang scheitern. Und ich glaube, das sind einfach die Götzen in unserem Leben, die uns einfach betrügen. Der Teufel möchte uns betrügen. Der Teufel möchte uns das einfließen. Er möchte sagen, Joe, wenn du das noch hast und wenn du das fehlt dir noch, Jesus alleine reicht dir nicht. Du brauchst noch ein bisschen mehr. Der Teufel möchte uns immer wieder die Lüge einflößen. Und wir haben letztens auch im Hauskreis zusammen in Jakobus Kapitel 4, haben wir was gelesen. Sehr schöne Verse, die haben mich sehr angesprochen. Ich lese einfach ein paar Stellen. Woher kommen Kriege unter euch? Wenn ich mal die Hanna und die Penina sehe. Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern stecken. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr neidet und könnt nichts erlangen. Ihr bittet und empfangt nichts. Wenn der Mensch versucht, sein Glück selbst zu erreichen durch seine Begierde, dann hat er am Ende gar nichts. Dann hat er gar nichts. Und jetzt heißt es in Vers 5, Gott sehnt sich eifersüchtig nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Gott hat uns einen Geist in unser Leben gegeben, der hat ihn uns geschenkt und wir können mit diesem Geist, mit diesem Herzen machen, was wir wollen. Und Gott sehnt sich danach, dass wir ihm den Kern unseres Lebens wiedergeben. Dass wir Gott das Intimste, was wir haben, ihm geben. Und man muss sich das mal vorstellen, Gott der Allmächtige, Gott der Schöpfer dieses Universums, Gott der Himmel und Erde gemacht hat, er sehnt sich danach, mit mir eins zu sein. Er möchte mit mir eine Einheit sein. Wenn ich zum Bundeskanzler gehen würde oder zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, würde er nur um eine Audienz bitten, würde er mich eiskalt stehen lassen. Aber Gott selbst, der noch viel, viel höher, der Allmächtigste, er möchte mich ausfüllen, persönlich. Ist das nicht schön? Und in Vers 6 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Hochmut. Wenn wir meinen, wir schaffen es selber. Wenn wir meinen, wir schaffen es durch eigenes Bemühen und ich noch mehr und das fehlt noch in hier und ich will und Gott widersteht, sagt Gott, nein. Der Vers 7 sagt, unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel. Unterwerft euch Gott, kommt zum Thron und sagt, Gott, ich kann mein Leben nicht ausfüllen. Das bist allein du. Du bist derjenige, der das Leben ist und der das Leben gibt. Nur du. Du bist derjenige. Und wir dürfen zum Kreuz kommen, wir dürfen zu Jesus kommen und dürfen sagen, Herr, danke. Eigentlich ist das scheinbar Dümmste, was ein Mensch tun kann, an ein Kreuz zu gehen, wo einer gekreuzigt ist, ja, weil der ist dem Tod geweiht. Total absurd, aber Jesus hat den Tod besiegt und Jesus ist auferstanden. Und wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, du bist das Leben. Und dann heißt es im Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und ich glaube, dass Gott die ganze Zeit da ist, dass er die ganze Zeit wartet. Aber diesen Schritt zu sagen, ja, Herr, ich komme zu dir. Ich möchte mich fallen lassen in deine Hände. Ich möchte mich fallen lassen. Ich möchte mich von dir füllen lassen. Diese Leere in meinem Herzen, die mir nichts auf dieser Welt geben kann. Nur du. Ich komme jetzt zu dir. Und dann wird Gott aktiv. Jetzt macht Gott 5 Schritte nach vorne. Und erfüllt unser Herz. Und Vers 10 steht, der Herr wird euch erhöhen. Und das ist so schön. Wenn wir in dieser Geschichte im 1. Samuel weiterlesen, dann kommen wir jetzt an diesem Punkt. Die Hanna hat das genau so gemacht. Die Hanna ist an diesem Punkt, wo sie sagt, ich kann nichts mehr machen. Und Hanna erlebt jetzt einen Wandel ihres Lebens innerhalb von Bruchteilen von Minuten, weiß nicht, oder Sekunden. Sie trifft eine Entscheidung. Hanna fasst einen Entschluss und sie geht jetzt an diesen Tempel. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türposten des Tempels des Herrn und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und keine Schermesse soll auf sein Haupt kommen. Hanna kommt, wir würden sagen, zum Kreuz. Sie sagt: Ich komme jetzt zu Gott und ich lege alles ab. Ich lege alle Erwartungen ab. Und sie sagt: Gott, ich gebe meine tiefsten Wünsche, gebe ich jetzt dir in deine Hände. Und sagt: Wenn du das Elend deiner Magd ansehen willst und an meiner gedenken möchtest und mich nicht vergessen wirst, und wenn du mir einen Nachkommen schenkst, sagt Gott, ich überlasse es dir. Du darfst mir was schenken, du musst es aber nicht. Du kannst mir diesen Wunsch erfüllen. Und wenn du da, Gott, wenn du das machst, und du darfst auch anders, Gott, du darfst anders. Und statt dass dieser Sohn, wenn du mir einen Sohn schenkst, dass der mir dienen soll, soll er dir dienen. Gott, möchte ich in dir geben. Eigentlich völlig verrückt, deine Frau, die dann doch lieber kinderlos bleiben, als so lange keine Kinder, und dann bekommt man ein Kind und dann gibt man das Kind einfach irgendwo hin. Aber sie trifft eine Entscheidung und ihr Leben verändert sich innerhalb von Minuten und sie ist nicht mehr dieselbe. Sie tut das und der Eli kommt noch zu ihr und spricht noch mit ihr und sagt: Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und Eli sagt zu ihr: Geh hin in Frieden. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und sie machte sich am nächsten Morgen früh auf und betete an vor dem Herrn, und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Hanna ist völlig verändert. Obwohl sich objektiv nichts verändert hat. Sie hat immer noch keinen Sohn, immer noch kein Kind. Aber sie hat in ihrem Herzen gesagt: Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Das habe ich Gott abgegeben. Ist vorbei. Da kann Gott jetzt machen, was er möchte. Ich möchte jetzt meinen Frieden in Gott. Und man sieht auch hier, dass Hanna am nächsten Morgen aufsteht mit den anderen zusammen und sie beteten an vor dem Herrn. Hanna ist jetzt plötzlich so frei, dass sie wieder in der Lage ist, nach vorn zu schauen und zu sagen: Gott, jetzt bin ich wieder da, wo du mich haben willst. Ich kann wieder zu dir schauen. Ich schätze mal, dass Hanna plötzlich auch eine ganz angenehme Ehefrau wurde und dass sich zu Hause vieles verändert hat, sie mit Liebe auch der Penina begegnen konnte. Und es dauert nicht lange und ein paar Tage später ist sie schwanger. Was für ein Wunder. In der dunkelsten Stunde voller Verbitterung, sie kommt zu Gott und schüttet ihr Herz aus. Gott, ich gebe auf, das Glück selbst erreichen zu wollen. Du weißt es besser, Gott. Hanna naht sich Gott und Gott erhöht die Hanna. Und Gott und Hanna befindet sich jetzt an einem Punkt, wo sie sich ganz neu auf Gott einlässt, ihr ganzes Leben in die Zukunft des Herrn legt und sie Gott ihr Schicksal überlässt, sie Gott nicht mehr vorschreibt, was er tun muss, und ihr Glück nicht mehr von Umständen abhängig ist. Sie ist nicht mehr von Umständen abhängig, egal wie unsere Umstände sind. Wir dürfen nie diesen Zustand verlieren, wo wir nicht mehr in der Lage sind, auf Gott zu schauen und Gott anzubeten. Hanna hat Gott ihr Herz geschenkt. Und jetzt kann Gott anfangen. Hanna hat den perfekten Boden, auf dem Gott arbeiten kann. Und Gott möchte uns alle an diesem Punkt kriegen, wie die Hanna. Und ich glaube, dass es manchmal auch ganz gut ist, dass Mängel oder Erwartungen irgendwo in unserem Leben auftauchen, die uns zeigen, sie können es nicht, sie können es nicht. Und dass es Dinge und Probleme manchmal gibt, wo Gott uns unser Herz offenbart. Und hier bei Hanna, wir lesen in der Bibel an 3, 4 verschiedenen Stellen, wo Gott auch immer wieder Dinge zugelassen hat, wie Kinderlosigkeit, wie bei Abraham und bei Sarah, weil er ganz am Ende ein großes Wunder machen möchte. Sarah und Abraham, keine Ahnung, 100 Jahre alt, können gar keine Kinder mehr kriegen und Gott möchte sich ganz groß verherrlichen. Oder Elisabeth im Neuen Testament, die im ganz, ganz hohen Alter schwanger wird und die ganze Welt kann sehen, das ist ein Wunder. Und ich glaube, dass Gott sich auch in unseren Mängeln und in unseren Erwartungen einfach verherrlichen möchte. Und Hanna bekommt ihren Samuel und ein paar Jahre und sie nimmt ihn und genießt ihn für mehrere Jahre, bis sie ihn abgestillt hat. Und sie kommt dann ein paar Jahre später in den Tempel zu Eli, der damals Priester war. Und aus diesem Samuel wurde ein Mensch, der zu einem so großen Segen wurde für das ganze Volk Israel. Das heißt, er diente dem Volk sein ganzes Leben. Dieser Mann, der war Priester, der war Prophet, der war was auch immer, ein ganz großer Mann, den Gott für dieses Volk geschenkt hat und der daraus entstanden ist, dass eine Frau die tiefsten Bedürfnisse einfach abgelegt hat. Sagt Gott, ich gebe dir alles, ich gebe dir mein Herz. Wie hat sich die Hanna wohl gefühlt, als sie ein paar Jahre später zum Tempel kommt und dann diesen Samuel abgibt und dann nach Hause geht? Ist sie wieder eigentlich in dem gleichen Punkt wie Jahre zuvor, wo sie auch keine Kinder hatte, wo sie so danach gebrannt hat, endlich verbittert war, Kinder zu kriegen. Dieser Punkt damals und 4, 5 Jahre später, wo sie zurückfährt auf der Heimfahrt mit Penina nebendran, Elkana, kommt nach Hause, das Kind abgegeben, jetzt wieder kinderlos. Wie hat sich die Hanna wohl gefühlt? Wir lesen das. Der Zustand von Hanna ist ganz anders. Hanna spricht nachher ein Gebet. Hanna betete und sprach, mein Herz ist total betrübt. Nein, ist es nicht. Es frohlockt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Munde hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hunger litten, brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren. Die Hanna bekommt später noch 5 weitere Kinder. Gott hat sie später gesegnet mit 5 weiteren Kindern. Und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhört er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Wir sehen, was aus diesem verbitterten Leben von der Hanna entstanden ist. Hanna hat alles losgelassen und sagt, Herr, ich gebe es dir. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das auch für unser eigenes Leben auch anwenden können. Wo wir manche Dinge nicht klarkommen, wo wir immer wieder neu verbittert werden, wo wir immer wieder neu denken, oh Mann, ich hätte so gern und das und hier und immer noch nicht. Und sei Gott, ich gebe es ab. Ich gebe es ab. Und ich glaube, dass das, was uns am Anfang als Mangel erschien, am Ende auch eine Stärke werden kann, wo Gott uns gebrauchen möchte. Und dass wir immer an diesem Punkt bleiben, wo wir in der Lage sind, auf den Herrn zu schauen und ihn anzubeten und sagen, Gott, du bist der Einzige, der das Innerste in meinem Herzen lebendig machen kann. Nur du und nichts anderes. Und wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Ja, damit möchte ich schließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für alles bezahlt hast, Herr. Dass du uns einfach diese Gnade geschenkt hast, wo wir kommen dürfen zu dir an dein Kreuz, wo wir aufgeben, selbst zu kämpfen und selbst immer wieder nach Dingen zu trachten, die keinen Wert haben, um Glück im Leben zu suchen, Herr. Du bist unser Glück, du bist unser Fels. Und wir wollen uns nur nach dir ausdehnen, ausschauen. Herr, wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen alles von dir erwarten, Herr. Denn von dir kommt alles. Ja, und ich danke dir für meine Geschwister. Und ich danke dir, Herr, dass wir das zusammen feiern dürfen heute. Amen.